Rume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor!
Hallo, Herr Doktor!
Leute, wir sind wieder zusammengekommen und vorab, ich rufe schon mal, flieht ihr Narren. Ich habe nämlich ein Gedicht geschrieben zum heutigen Thema, aber ihr habt noch ein bisschen Zeit, müsst nicht gleich abschalten, weil erst einmal wollen wir wissen, Herr Professor Dr. Inan Inje, ihr habt geforscht zum Thema Inszenierung in der BWL. Was bedeutet das denn bitte?
Ja. Inszenierung in der BWL, das klingt auch so schön. Das geht natürlich in die neuere Forschung zurück. Und wenn ich neuer sage, dann meine ich eigentlich Ende der 50er Jahre. Ursprünglich, wie die meisten Konzepte und Theorien, muss man auch ehrlich sagen, die wir in der BWL benutzen, die stammen häufig aus der Psychologie. Wir haben ja auch ein eigenes Fach, Wirtschaftspsychologie in dem Zusammenhang. Weil wir haben ja immer wieder gesagt, BWL, Gesellschaftswissenschaften, Psychologie ist irgendwie so die gleiche Nummer.
Hast du zufällig Mad Men gesehen, die Serie? Also Leute, da ist das genau, nämlich die These, dass es Mad Men geht um die Entwicklung der Werbebranche in den USA in den 1960er Jahren. Und es geht genau darum, nämlich welche Psychologie funktioniert. Ja, Freud funktioniert nicht, empirische Psychologie funktioniert. Wie kann man den Menschen maximal triggern, ihre Dopamin, ihre Glückshormone, damit sie Produkte kaufen. Ja, und das ist also in der BWL auch schon eingepreist.
Oh, absolut. In jederlei Hinsicht. Also wir da danken das an der Stelle sogar ganz konkret einem Herrn Irving Goffman, also mit E geschrieben. Ich dachte auch mal, es war mit I, aber lernt man dann doch irgendwann richtig schreiben. Der sich einfach mal Gedanken darüber gemacht hat. Also 1959 hat er sein Werk rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das hieß. The Presentation of Self, irgendwie sowas in die Richtung. Also im Grunde einfach nur, The Presentation of Self in Everyday Life. Also die Selbstpräsentation im Alltag, könnte man sagen, war so dieses seminale Werk von ihm gewesen, wo er einfach mal das beschrieben hat, was wir eigentlich schon alle irgendwie kennen. Also dass wir selten bis gar nicht unser wahres Ich zeigen, was immer das auch ist, abhängig natürlich auch wieder von kulturellen Kreisen, hat so ein paar Eckpunkte dazu definiert und gesagt zum Beispiel, ja, das sind so Techniken für Ausreden, was will man mit Ausreden eigentlich erreichen, oder dann gibt es Techniken zur Relativierung von gewissen Dingen und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir uns dann in der modernen BWL gedacht, das ist eigentlich ein ganz interessantes Konzept, das wir vielleicht auch mal zu uns übernehmen können. Und sein Konzept oder auf seinem Konzept basierte ja das sogenannte Impression Management, also das Eindrucksmanagement oder die Eindrucksverwaltung. Und wir kennen das in der BWL als sogenannte Organizational Impression Management, also wie Organisationen, in dem Sinne Gruppen von Menschen sich letzten Endes darstellen, was ja spätestens dann auch wieder zum Beispiel für das Marketing wieder super relevant ist, so in der Nutshell mal dargestellt.
Okay, das heißt also, es ging von Anfang an nicht nur darum, dass man Produkte vermarktet, sondern eigentlich auch, wie man sich selber präsentiert im Kontext von. Und interessiert das sozusagen BWL auch, wie man sich selber präsentiert, oder guckt man nur drauf, dass man irgendwelche Produkte an den Mann und die Frau bringt?
Es geht praktisch das eine nicht ohne das andere.
Okay.
Wir erleben das ja regelmäßig. Ich habe Marketing als Beispiel genannt. Wir sollten vielleicht im Vorfeld noch sagen, es geht nicht immer nur, was so mitschwingt, um irgendwie Lügen und Betrügen und Hauptsache was loswerden, sondern durchaus schon ein bewusstes und unbewusstes Steuern dessen, wie die Menschen einen wahrnehmen. Wir erleben das ja auch im Alltag, wo Menschen ja ständig Recht haben, die eigentlich immer Unrecht haben. Aber es wirkt so, als würden sie Recht haben. Können wir sicher auch nochmal drüber sprechen. Und in der BWL haben wir das ja im Grunde auch schon im Marketing gemacht, bevor wir jetzt konkret an diese psychologischen Konzepte rangegangen sind. Wir verstehen das jetzt nur besser. Ich habe damals quasi meine ersten Ausprobierforschungsfelder waren damals auch das Impression Management von Organisationen gewesen. Damals noch zur Finanz- und Wirtschaftskrise, wie Banken zum Beispiel darauf reagiert haben. Das war so ein Projekt, an das ich angedockt habe. Da war ein anderer Doktorand dran gewesen. Und der hat sich einfach mal angeschaut, wie machen das denn so die CEOs, also sozusagen die Chefs der einzelnen Banken? Wie stehen sie dazu? Da gibt es immer so die Briefe, die sie normalerweise an die Stakeholder schreiben. Und dann wird es, so, da gibt es so gewisse qualitative Analysemethoden in den Wirtschaftswissenschaften, welche Sinneinheiten stecken dahinter und was war dann am Ende der Effekt? Super spannendes Ding, war am Ende dann nicht mehr so super spannend für mich. Ich bin dann mehr in die Nachhaltigkeit gegangen später. Aber das war eins der ersten Kontaktpunkte, die ich da auch in der BWL hatte damit.
Ich meine, ja, war ja neulich auch die große Verfilmung Herrhausen, ja, also quasi ein großer deutscher Banker, der dann auch getötet worden ist und von Terroristen RAF und der sich ja ganz anders gestellt hat zu vielen Fragen, zum Beispiel gesagt hat, man muss auch entschulden. Mexiko zum Beispiel hat damals für Riesenwirbel gesorgt. Also Banker können offensichtlich mehr als Leute in grauen Uniformen sein. Aber das erfordert natürlich auch Mut. Wir hatten das ja schon ganz am Anfang, Homo economicus. Und mir fällt es halt immer wieder auf, wenn du von Marketing sprichst. Weil Marketing bedeutet ja eigentlich schon, der Markt funktioniert gar nicht von alleine. Die Leute sind nicht völlig informiert, sondern sie suchen nach Personen und nach Marken, denen sie vertrauen können. Ist das nicht eigentlich von Anfang an schon ein massiver Widerspruch, dass die Ökonomie also auf der einen Seite sagt, es gibt den perfekten Markt und auf der anderen Seite durch Marketing eigentlich zeigt, es kann ihn gar nicht geben?
Ich glaube, da haben wir aber auch ein Missverständnis. Es gibt nicht den perfekten Markt. Das weiß natürlich auch die Wirtschaftswissenschaft. Sonst wären wir überflüssig, wie du selber schon sagst oder zumindest andeutest. Wenn wir schon einen perfekten Markt hätten, wo sämtliche Akteure des Marktes, Staat, Unternehmen, Haushalte, schon unendlich schnell reagieren können und jederzeit wüssten, welches Angebot wo zu welchem Preis gibt, dann hätten wir in dem Sinne auch den Kommunismus wieder, weil es ja nur einen einzigen Preis auch jeweils geben kann, nur Monopole gleichzeitig. Also das funktioniert ja nicht. Der Markt ist eigentlich per Definition immer imperfekt. Und wir nehmen ja extra diese Modelle, um dann zu sagen, okay, was wäre denn, wenn das zum Beispiel perfekt ist oder in welche Richtung müssen wir gehen? Das ist auch ein sehr guter Punkt. Mit dem Marketing, was du angesprochen hast, wir können nicht nicht wahrnehmen, so ein bisschen in Anlehnung an Paul Watzlawick mit seinem, wir können nicht nicht kommunizieren, das heißt, wir können auch nicht nicht wahrnehmen und da bietet sich eben die Möglichkeit, nicht nur fürs Marketing, auch für Unternehmenskommunikation zum Beispiel allgemein, diese Wahrnehmung oder Wahrnehmungshaltung auch zu steuern. Das ist etwas, was wir in Nachhaltigkeit oft sehen. Wir haben damals, wo ich dann ins Nachhaltigkeitsfeld eingestiegen bin, auch praktische Vorlesungen gehalten, wo wir zum Beispiel ein paar CEOs eingeladen haben. Das war hier auch direkt Uni Hohenheim gewesen. Da haben wir Leute von Coca-Cola hergeholt, von ein, zwei anderen Unternehmen. Da war das Thema noch relativ frisch. Und was haben die gemacht? Die haben als Stellvertreter für ihre Nachhaltigkeitskonzepte, die mal vorzustellen, die haben keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung oder dergleichen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, welchen Kopf, welche Abteilung die geschickt haben, um über Nachhaltigkeit zu sprechen?
Wahrscheinlich PR, oder?
PR war es, ja. Ganz genau. Und da sieht man also das
Public Mindset. Relations, Verhältnis zur Öffentlichkeit, genau.
Sehr schön. Ja. Macht mir gerade das Herz warm, dass du das direkt drauf gekommen bist. Das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Leute, wenn ihr jemanden von PR schickt, habt ihr eine ganz andere Agenda, wenn ihr sozusagen Expertinnen und Experten schickt, die sozusagen das authentische Thema eigentlich näher bringen wollen. Ne? Also du siehst, wir haben sehr viele Anknüpfungspunkte. Manche natürlich manchmal ethisch etwas fragwürdig, zugegebenermaßen. Aber allein vor dem Hintergrund, dass wir sozusagen dieses Bedürfnis haben, uns natürlich auch auf eine gewisse Weise darzustellen, wie wir auch wahrgenommen werden wollen, müssen wir natürlich auch in der BWL, sei es in der Unternehmenskommunikation, im Marketing, im HR, also Human Resources und so weiter, haben wir da großes Potenzial, das auszuschöpfen.
Ich meine, da kommen wir auch schon zum Interdisziplinären, weil Wahrnehmung, was du jetzt ganz oft gesagt hast, ist natürlich ein Wort, das quasi die Ökonomie mit der Religionswissenschaft direkt verbindet. Ja, was wird als wahrgenommen, als wahr anerkannt? Und das ist spannend, weil da sind wir noch gar nicht beim Geld, sondern ja, da sind wir jetzt tatsächlich bei der Frage, was wirkt wahr, was wirkt authentisch, ja, was ist wirklich nachhaltig oder was ist auch Greenwashing? Also was gibt sich nur nachhaltig, weil man das halt momentan so braucht? Wir haben jetzt sogar die Situation, dass Donald Trump in den USA angekündigt hat, ein Gremium einzurichten, das Generäle entlassen soll, die zu woke gewesen sind, also die zum Beispiel für Diversität und Gleichberechtigung eingetreten sind. Also man muss sich mal vorstellen, ja, dass sozusagen das sogar Leuten zum Nachteil gereichen kann, wenn sie Werte dann auch tatsächlich umgesetzt haben. Und wenn ich dich ja so richtig verstehe, würdest du quasi sagen, es geht beim Marketing dann eben gerade nicht nur sozusagen etwas vorzuspielen, eine Inszenierung zur Manipulation, sondern tatsächlich auch eine Reflexion, was ist denn die Botschaft, für die ich stehe? Und muss ich mich vielleicht auch tatsächlich verändern, Nachhaltigkeit, um glaubwürdig für etwas einzustehen. Habe ich das richtig verstanden, dass es so quasi gar nicht isoliert ist?
Genau. Es ist ja ein häufiges Missverständnis oder Leute, die sich mit dem Thema natürlich nicht so sehr beschäftigen. Und das ist okay, man kann nicht in jedem Feld Spezialistin sein oder dergleichen. Marketing ist nicht gleichzusetzen mit Werbung. Es ist sicherlich ein Teil davon, wahrscheinlich sogar ein sehr großer Teil. Aber Marketing steckt ja, so die deutsche grobe Übersetzung ist ja Vermarktung, aber sie hat auch einen großen informativen Auftrag. Das übrigens nicht nur außerhalb des Unternehmens, sondern auch innerhalb. Nimm zum Beispiel auch das Polit-Marketing. Das gibt es ja auch. Es ist ja nicht nur für For-Profit, also für rein gewinnorientierte Unternehmen gedacht, sondern zum Beispiel auch politische Organisationen oder Hilfsorganisationen und dergleichen.
Naja, gut, oder wir hier, ja. Also ja, wir klar. tun auch, also wir verdienen keinen Cent, wir zahlen alles selber, ja, sondern wir verkaufen auch nichts, ja, im Gegensatz zu unseren Freunden in Anführungszeichen von Hoss und Hopf, ja. Bei uns gibt's nichts zu kaufen, aber trotzdem werben wir natürlich um Aufmerksamkeit, ja, und sagen, Leute, beschäftigt euch mit den Themen, und das lohnt sich, und zwar eben nicht monetär, vor allem, sondern das lohnt sich im Hinblick auf Sinn und Erkenntnis oder auch keine falschen Entscheidungen zu treffen.
Das ist der primäre Gewinn von Marketing eigentlich, also ja. Aufmerksamkeit. Geld, das ist sowieso das Ziel der Betriebswirtschaftslehre, wenn man so will. Ich will natürlich meine Umsätze am Ende irgendwo maximiert haben, wenn wir von rein For-Profit sprechen. Aber wenn wir das so runterbrechen auf die einzelnen Organisationsteilziele, Human Resources, beste Mitarbeiter zum besten Zeitpunkt an der richtigen Stelle und so weiter und so fort, haben wir beim Marketing natürlich vor allem die primäre Aufgabe, Aufmerksamkeit zu generieren, was, wie du ja selber weißt, in der heutigen Zeit und wie man immer wieder so schimpft, immer auf die aktuelle Generation, welche es auch immer ist, mit einer super kurzen Aufmerksamkeitsspanne, dass wir die natürlich bekommen. Ne? Man bedenke, Mensch schaut sich so eine vielleicht Anzeige so im Schnitt 2 Sekunden oder sowas.
Aber jetzt hast du ja gesagt, und ich weiß es ja auch, du hast ja zu Nachhaltigkeit gearbeitet, also auch zu Firmen, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Und das ist ja dann auch eine Frage, also Recycling beispielsweise und solche Dinge, die quasi sagen, okay, ich produziere etwas, ich brauche auch Geld dafür, aber Gewinne stehen nicht in erster Linie. Ist das Inszenierung oder ist das wirklich sozusagen eine Motivation, die auch, sag ich mal, über Jahre hinweg tragen kann?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil wir auch in der Forschung, also in der modernen Forschung ist es ja häufig so, vielleicht kurzer Ausriss, man schreibt ja, um zu promovieren, nicht mehr sein eines großes Buch, sondern man hat häufig große Publikationen, mit denen man ja hausieren geht, so ziemlich auf der ganzen Welt, auf Konferenzen, sich hier und da kritisieren lässt, die Dinger immer wieder umschreibt und so weiter und so fort. Und interessanterweise, eine der größeren Schwierigkeiten, die ich am Anfang hatte, war überhaupt das Konzept eines nachhaltigen Unternehmens oder eines Social Businesses oder Hybrid Businesses, wie ich es dann genannt habe in der Arbeit, zu verkaufen an die jeweiligen Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, was auch immer. Weil natürlich, wie definieren wir das? Was bedeutet das eigentlich? Ein Unternehmen, das Gutes tut und dabei Geld verdient. Das war ja so die Kurzzusammenfassung von mir. Denn 1, 2 von den Einwänden, die da kamen, waren ja, dann ist doch eigentlich jedes Unternehmen ein soziales Unternehmen. Die haben Arbeitsplätze dann und wenn man denen mehr Geld gibt, machen sie halt mehr Arbeitsplätze. Das war ein großes Problem, weil wir haben ja dann auf dieser Basis dann überlegt, okay, können wir daran wirklich erkennen, ob ihr primäres Ziel ein soziales oder umwelttechnisches ist? Ich habe ja mal ganz kurz über Auticon zum Beispiel gesprochen, dieses Unternehmen, was primär als Unternehmensberater Menschen auf dem Autismus-Spektrum anstellte und damit super Erfahrung gemacht hat. Und da war der Anhaltspunkt gewesen, ja gut, der Gründer war halt ein Papa gewesen von einem Kind, was sozusagen dieses Problem hatte und keinen Job gefunden hat und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Unternehmen, die zum Beispiel meinetwegen gemeinschaftliche Büroräume vermieten und verkaufen. Weil sie sagen, ja, dann kann man Infrastruktur zusammen benutzen. Aber die Motivation kennen wir nicht. Das haben wir bis heute nicht gelöst. Das will ich schon mal vorwegnehmen. Das haben wir bis heute nicht gelöst. Aber interessant ist, dass sie häufig dennoch sehr viele vereinende Merkmale haben. In ihrer Selbstdarstellung ist zum Beispiel ein guter Punkt. Sie machen bewusst zum Beispiel solche Techniken, wie ich habe auch mit einem Gewürzhändlerunternehmen gesprochen, die bewusst zum Beispiel auch den Kunden dann mal sagen, sorry, wir haben nichts mehr auf Lager. Weil die nachhaltigen Bäuerinnen und Bäuer zum Beispiel in Indien und so weiter aktuell nicht produzieren können. Also die werden ja dann nicht in irgendwelche Gewächshäuser gesteckt und Pestizid und so weiter. Nee, nur rein natürlich. Oder sie teilen ihre Geschäftsgeheimnisse. Sie animieren andere Unternehmen auch nach ihrem Vorbild zu gründen. Das heißt, sie haben ein ganz anderes Mindset. Und das wahnsinnig Interessante daran ist, diese Darstellung, auch nach außen, diese Multiplikationseffekte, sind letztlich das, was denen nicht nur ermöglicht, die Mission zu erreichen, sondern auch gar nicht so wenig Geld damit zu machen.
Okay. Ich meine, dann mal konkret gefragt, nachgefragt. Zwei Rollen, die ich selber einnehme. Der eine ist Buchautor. Ja, ich habe Bücher geschrieben und so. Natürlich habe ich dann auch gehofft, dass die gekauft und gelesen werden und freue mich auch, wenn da was bei rumkommt. Das war aber nie das Motiv fürs Bücherschreiben. Also ich habe den, sonst schreibt man keine Sachbücher, ja, sonst schreibt man Bestseller, die sind irgendwie im Bereich Romane oder so. Ja. Aber man wird mit Sachbüchern ja nicht reich. Wäre das schon Social Business, wenn ich quasi sage, ja, ich stelle ein Produkt her, aber ich tue das nicht in erster Linie zur Gewinnerzielungsabsicht, oder muss da noch mehr dazu kommen?
Nein. Da fehlt ein wesentliches Element, denn zur Nachhaltigkeit gehört, und das vergisst man manchmal, auch die finanzielle Nachhaltigkeit. Das heißt, nicht, weil ich meinetwegen sonst mit anderen Sachen viel Geld verdiene oder sowas, sondern durch das Produkt selbst. Das heißt, du müsstest nach dieser Definition
Vollzeit-Autor sein
sozusagen. Und davon auch leben können.
Ja,
nee, das dann,
unmöglich.
Genau. Deswegen kann das in dem Sinne nicht diese drei Säulen sozusagen erfüllen. Mhm. Ja, bei Social oder Environmental, da sind wir ein bisschen flexibel. Es ist beides sozusagen erstmal gleichwert, insofern als dass es zumindest ein Ziel ist neben der Gewinnorientierung. Aber das ist ein wesentliches Element gewesen. Das heißt, ich musste auch schon mal in die Bücher gucken und natürlich im Rahmen der Interviews das auch ein bisschen rauspicken, ohne das den Leuten dann natürlich zu sagen, weil wieder Impression Management, man könnte die Dinger steuern, sonst die Aussagen. Gucken, ob die auch wirklich selbsttragend sind. Denn wenn sie zum Beispiel spendenfinanziert sind oder so, fallen sie automatisch schon mal raus. Das sind ja keine Businesses in dem Sinne mehr. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass wir solche Organisationen nicht brauchen. Waren halt nur nicht Gegenstand dann meiner und des meines Teams Untersuchungen.
Jetzt hatten wir das ja beim letzten Mal diskutiert, dass eigentlich die Ökonomie den Begriff Oikos, also Haus, Familie, quasi abgespalten hat auf die Tätigkeit von außerhalb. Ja, jetzt ist Betriebswirtschaftslehre untersucht jetzt eigentlich, was nicht mehr im Haus stattfindet, sondern was außerhalb stattfindet. Aber wie wäre es denn dann mit Familien? Also es schließen sich Erwachsene zusammen, sicherlich auch, weil man gemeinsam eine wirtschaftliche Zukunft haben will, aber hoffentlich nicht nur, gibt's auch, aber das ist natürlich dann vielleicht eher problematisch, wenn es nur darum geht. Produziert werden unter anderem Wärme, Gemeinschaft, Kinder. Wäre das dann ein Social Business oder was muss da noch dazu kommen?
ich glaube, man kann jetzt allein durch die Produktion von Kindern und Wärme wahrscheinlich nicht unbedingt direkt leben. Aber da ist ja definitiv keine per se Gewinnerzielungsabsicht drin. Wir haben ja kein Produkt unbedingt, für das wir dann Geld kriegen. Ich meine, Kindergeld könnte man vielleicht
auch. Oder hier die Influencer, die sich da selber vermarkten. Oh. Wir haben ja zum Beispiel eine ganz schlimme Entwicklung auf TikTok. Wir haben es uns angeschaut, die Tradwives, also Frauen, vor allem in den USA, die sich als traditionell ausgeben, ja, und die sich dann hinstellen bis ins Schlafzimmer hinein, da präsentieren im Blümchenkleid und sagen, wie traditionell sie sind, aber seltsamerweise eigentlich ja selber Unternehmerinnen sind, selber damit Geld verdienen und nie sich bei langweiligen Tätigkeiten ablichten lassen, sondern immer eigentlich das Glamouröse und Schöne irgendwie, ja, den Schokokuchen, der wird zelebriert, aber eben nicht, wie man die Küche putzt oder das Bad. Ja, ja. Das ist doch das meine ich damit. Also da haben wir doch Formen, wo quasi Familienleben durchaus auch monetarisiert wird.
Wenn es Teil ihres Geschäftsmodells ist, ganz bestimmt. Wobei wir natürlich, also von der Seite des Impression Managements liegt es ja eindeutig auf der Hand. Das gehört in diese klassische Selbstinszenierung einfach mit rein. Du hast es selber gesagt. Was man sieht, sind dann eher die, in Anführungsstrichen, aufregenden Dinge, wenn man irgendwas Schickes, Neues backt dort, ja. Oder meinetwegen vielleicht sogar ein cooles Nährezept und so. Es ist ja auch nett, also schön mal was zum Backen zu sehen oder wie ich irgendwas zusammennähen kann. Da können sich auch Männer was von abschneiden. Ja. Aber wir wissen alle, es geht natürlich nicht, oder zumindest primär wahrscheinlich darum, diese traditionellen Werte zu verkaufen, sondern erstmal wieder eine Zielgruppe anzusprechen, die, naja, wieder mal so zu den regelmäßig Pumpigen gehört irgendwo und andererseits diese auch auszunutzen, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann Leute auch ermuntern, mal so in ein, zwei Videos da reinzuschauen. Zu viel Traffic werden die von uns jetzt nicht kriegen, insofern glaube ich, ist das fair. Aber daran erkennt man das ja, wie du sagst, nur einigermaßen aufregende Sachen, nix wie man Klo putzt und so weiter. Und dabei ist dir auch aufgefallen, nebenbei immer noch so kleine schlecht versteckte Botschaften, wie gut es doch wäre, wenn alle Frauen wieder zurück an den Herd irgendwie gingen und dergleichen. Ja, aber das ist klassisches Impression Management, eindeutig.
Okay, spannend, ja. Also wir nennen das Invented Traditions, also erfundene Traditionen, ja. Zum Beispiel auch der religiöse Fundamentalismus, das war eine evangelische Bewegung. Ah. Ja, die hat, da gehören die Tradwives im weitesten Sinne ja dazu aus den USA, haben zum Beispiel die Verbalinspiration der Bibel, dass jedes einzelne Wort von Gott gekommen wäre. Das war nie kirchliche Lehre, weil da steht ja drin, Brief von Paulus und Evangelium nach Lukas, ja, also dass man quasi behauptet hat, das sei Wort für Wort von Gott und sei unfehlbar und man dürfe daran nichts interpretieren. Das war eine neumodische, erfundene Tradition, die eigentlich sozusagen gegen den Strich gebürstet war. Und genau so erlebe ich das jetzt auch bei den Tradwives. Eine wirklich traditionelle Frau würde ja nicht ihr Inneres oder sogar ihr Schlafzimmer vermarkten, ja, und wie du schon sagst, heimliche Botschaften quasi nach außen senden, sondern Tradition war ja eigentlich die Unterscheidung zwischen dem Innenbereich, der nicht verwirtschaftet wird, und quasi dem Außenbereich, der dann vom Mann dominiert wurde. Insofern finde ich das interessant, weil das Tradwife sozusagen, also eine quasi, es wird eine Tradition inszeniert, die aber eigentlich erfunden ist und die eigentlich hochmodern ist. Und damit wird Menschen vorgespielt, was angeblich Tradition gewesen ist. Auch noch ein aufgehübschtes Bild, wo es halt zum Beispiel keine Gewalt, keine Armut, all diese Probleme gar nicht gibt.
Ja, auch puppenartiges Auftreten und überraschenderweise auch für so einen Kleidungsstil manchmal immer noch sehr knapp, wo auch dann wieder klar ist, wer so die eigentliche Zielgruppe ist. Denn die sprechen in der Regel nicht so sehr die Frauen an, würde ich jetzt mal behaupten, sondern mehr die Männer, die erwartungsgemäß natürlich ohnehin schon diese Meinung dann vertreten und sich mal wieder dann etwas bestärkt darin fühlen. Ne?
Also das heißt, man kann quasi sagen, dein Anblick auf Nachhaltigkeit war gewissermaßen einerseits ein anerkennender, wenn die Ziele wirklich auf Ökologie oder Soziales gerichtet sind, aber auch ein kritischer, um quasi zu unterscheiden, was ist sozusagen eine Inszenierung, die ein echtes Anliegen bringt, ja, was weiß ich, die Bäume, die dann eben wachsen, weil man sie pflanzen wollte, oder du hast gesagt dann zum Beispiel der Erfolg auch von Menschen mit einem Autismus, die dann aber für bestimmte Aufgaben vielleicht sogar sich besonders gut einbringen können, und aber auf der anderen Seite einen Missbrauch, wenn quasi Dinge inszeniert werden, obwohl sie, ich möchte sagen, uneigentlich sind. Habe ich dich da einigermaßen richtig verstanden?
Ja, absolut. Weißt ja selber, gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es immer viel Raum, da so rumzupfuschen. Ich erinnere so an Diskussionen damals, als es dann so darum ging, die Atomkraftwerke etwa abzuschalten. Da erinnere ich mich auch, Plakate eben gesehen zu haben, auf denen dann stand, CO2-Ausstoß null. Super, damit haben wir ja Nachhaltigkeit gelöst.
Ja.
Das ist eine natürlich sehr, sehr beliebte Technik, ja, so Sachen wie, ich sag mal, darum geht's ja eigentlich nicht, oder das ist nicht das, worum wir uns eigentlich Sorgen machen bei der Nummer. Und ich habe das auch schon mal im Rahmen von ein, zwei Vorlesungen mal so 10 typische Techniken mal ein bisschen durchgegangen, so was da gibt, so von echten Lügen oder Ablenken und so weiter. Das ist natürlich eine Schatzgrube eigentlich, wenn man sich mit dem Thema zumindest auseinandersetzen mag, gerade in den Nachhaltigkeitswissenschaften, kann man ja zusammenfassen, da ein bisschen rumwühlt, weil man jedes Mal diese Techniken sieht. Das Problem ist aber, es kommt manchmal auch von der anderen Seite. Vielleicht Brent Spar sagt dir bestimmt, was ist ja auch so ein berühmtes Ding. Da hat ja, ich kann es kaum glauben, dass ich fast BP und so weiter verteidige, die hatten ja aber in der Situation relativ recht gehabt. Also ganz kurz vielleicht angerissen für die, die jetzt nicht ganz dabei sind. Das war so ein Ölspeicher im Atlantik gewesen, der nicht mehr gebraucht wurde, und dann hat das Unternehmen entschieden, dann zu sagen, komm, wir versenken das Ding, wir machen es vorher natürlich sauber, so gut es geht, und versenken das im Ozean, es wird schon passen. Und dann haben sich natürlich Organisationen wie Greenpeace sehr drüber aufgeregt, es gab sogar Anschläge in Deutschland, Protestaktionen natürlich und so weiter und so fort, und BP und so weiter, zusammen mit Shell, wir haben die das ja betrieben, haben dann eben gesagt, ja gut, das ist eigentlich die bessere Alternative, aber wenn wir sonst unser Unternehmen quasi mehr oder weniger einpacken können, gut, dann schleppen wir das halt irgendwie nach Norwegen und bauen das dort auseinander. Haben es dann auch am Ende gemacht, und das hat sich halt herausgestellt, in diesem einzigartigen Fall, wahrscheinlich das einzige Mal in deren ganzen Geschichte, hätten sie wahrscheinlich sogar recht gehabt, weil selbst Greenpeace hat es dann zugegeben am Ende zu sagen, Naja, wir haben es ein bisschen übertrieben. Da war bei weitem nicht so viel Öl noch drin. Und ja, von dem ganzen Eisen und Metall dort, da hätten wahrscheinlich neue Biotope und so entstehen können. Es wäre weniger riskant gewesen für die Hafenarbeiter und so weiter. Für das niedrige Gewässer, wo es dann angedockt ist, am Ende war das dann auch schädlich. Aber das ist halt alles das, was passiert, wenn wir die Sachen auch nicht nochmal hinterfragen. Ich bin definitiv kein Freund von den Ölkonzernen, die uns regelmäßig zuhören, werden das sicherlich auch schon rausgehört haben. Aber gerade deswegen müssen wir aufmerksam sein, also auch wirklich hinter die Sachen mal schauen. Nicht im Sinne von irgendwelchen Verschwörungen, aber sich wirklich von zuverlässigen Quellen auch informieren lassen, um eben durch diesen Schleier zu blicken, den wir als Menschen auch aufbauen. Du und ich, wir reden ja miteinander bestimmt auch nicht genauso, wie wir meinetwegen mit unseren Ehepartnerinnen zum Beispiel sprechen würden. Und interessiert auch niemanden.
Ja, da kommen wir auch gleich, das wäre ja dann genau.
Aber bei sowas wäre es halt wichtig.
Genau, weil da möchte ich natürlich auch hin, aber ich will das einfach nochmal bekräftigen. Wir hatten das ja beim Thema Externalisierung, ja, das ist also Atomkraft ist ein klassisches Beispiel. Die Leute sagen, ja, Atomkraft ist billig und tut kein CO2 emittieren. Aber wenn es dann um die Lagerung geht, um die Endlagerung von den Stoffen, dann will plötzlich kein einziges Bundesland in Deutschland, auch nicht das Bundesland, das am lautesten nach Atomkraft schreit, Grüße nach Bayern. Niemand will eine Endlagerstätte haben, weil die Kosten natürlich nur in die Zukunft verschoben werden. Ja, also du hast kurzfristig vielleicht tatsächlich günstigen Strom, aber du hast unter Umständen Jahrtausende lang Kosten und Gefahren und die will dann keiner. Und das ist natürlich eine Strategie der Externalisierung. Genauso bei Ölkonzernen. Ja, mich hat das damals auch unheimlich geärgert, die Demonstration kein Blut für Öl. Ich bin damals nicht mitgegangen, weil ich es heuchlerisch fand, dass Leute, die selber super stolz waren auf ihr dickes Mofa und ihr neues Auto, dann aber gesagt haben, hier die bösen Amerikaner und die bösen Konzerne. Das ist ja sozusagen, was ich selber versuche auch zu leben als Solarpunk. Wir selber müssen weg von Öl und Gas. Und es ist einfach sinnlos, selber Öl und Gas möglichst billig einkaufen zu wollen und dann aber diejenigen zu beschimpfen und sich moralisch zu erheben, die es herstellen oder beziehungsweise fördern. Und das war damals eben sicher der Fall. Ja, man, es hat nichts gekostet gegen Brand Bar zu sein, man fühlte sich ökologisch überlegen, obwohl man selber eigentlich Teil des Problems war. Und das ist eine Externalisierung, wo man quasi die Verantwortung auf andere schiebt. Ja, die bösen Konzerne, die bösen Amerikaner, die bösen Aktionäre und seine eigene Rolle aber gar nicht mehr reflektiert. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre eine wirklich Glaubwürdigkeit zu sagen, ja, natürlich darf ich kritisch auf die anderen gucken, aber wenn immer ich andere kritisiere, muss ich auch mein eigenes Verhalten reflektieren, sonst macht es einfach keinen Sinn und sonst laufe ich dann vielleicht in so eine Falle, dass ich die Konzerne zu Maßnahmen zwinge, die weder wirtschaftlich noch ökologisch irgendwie Sinn machen.
Ja, das ist sehr schön gesagt, ja.
Ja. Ja, dann bist du jetzt dran mit Fragen, weil jetzt bin sozusagen, drehen wir das. Also ihr habt jetzt gehört, Inszenierung, Marketing, BWL. Wir kamen das letzte Mal aber drauf, dass es da tatsächlich eine philosophische Tiefe gibt. Genau, und da bin ich sogar mit einem Gedicht tätig geworden. Aber jetzt erstmal ringfrei für dich. Jetzt frag du, was dich interessiert.
Ja, die allererste Frage ist natürlich, also lies natürlich das Gedicht, sobald du es passend findest. Wo siehst du das Thema Impression Management zum Beispiel in Politik oder Gesellschaftswissenschaften oder Religionswissenschaft sogar verankert?
Also du weißt ja, dass meine Doktorarbeit war über Religion und Hirnforschung, ja, die damals sogenannte Neurotheologie. Und ich muss leider zu meiner Schande sagen, dass ich damals schon gemerkt habe, dass einige Befunde nicht zum Konstruktivismus passen. Das war die vorherrschende philosophische Meinung, ist es immer noch. Der Konstruktivismus ist immer noch die dominante Struktur. Und der habe ich mich ein Stück weit untergeordnet, weil ich auch noch nichts Besseres kannte. Es entstand aber schon die Social Cognitive Neuroscience, die inzwischen sehr, sehr stark sind, die nicht mehr nur das einzelne Gehirn untersuchen, sondern wie Gehirne miteinander interagieren. Ja, wir haben jetzt ganz aktuell, vielleicht hat es die eine oder andere im Radio gehört, kam schon im Internet natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel ein Studienergebnis, dass auch Schimpansen ihr Verhalten ändern, wenn sie beobachtet werden. Ganz spannend, weil das genau das ist, worauf eigentlich auch Religiosität aufbaut. Das Gefühl, die Wahrnehmung, beobachtet zu werden, ja, durch Ahnen, durch Geister, durch Gottheiten, ändert unser Verhalten. Und in einer gewissen Hinsicht ist es ja genau das, was Religionswissenschaft erforscht. Man nennt das inzwischen Performativität, den Begriff kannte ich damals noch nicht. Performativity, das kommt ursprünglich aus der Sprachwissenschaft, weil man gesagt hat, also ein Wort zu sagen ist ja eigentlich immer schon auf jemand anderen gerichtet, ja, sozusagen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, wenn ich die einzelne Person angucke, die redet, sondern ich muss eigentlich immer gucken, zu wem redet diese Person. Ja? Sprache ist ja ein soziales Medium, Schrift und so weiter, dann natürlich auch. Das heißt, wegkommen vom Konstruktivismus hin zur Performativität. Und dann ist man direkt da, wo du auch gewesen bist, nämlich dann ist tatsächlich die Frage, ist Identität immer eine Inszenierung oder immer auch eine Inszenierung? Findet sie immer, wird sie immer entworfen, findet sie immer statt im Hinblick auf jemand anderen? Und da würde ich heute ganz klar sagen, ja. Ich habe vor einiger Zeit, ich habe mich da schon länger quasi vom Konstruktivismus entfernt und habe das dann mal in einem Blogpost ein bisschen versteckt. Ich habe geschrieben, hey Leute, ich bin übrigens vom Konstruktivismus zur Performativität übergelaufen. Ich habe meine philosophische Grundposition quasi geändert. Und Grüße gehen raus an Simon Schäfer und Katharina Schäfer. Ja, Dr. Simon Schäfer hat das tolle Familie, tolles Paar hier aus Filderstadt. Und der hat das tatsächlich nicht nur gelesen, sondern hat mich auch gleich festgepinnt. Er hat gesagt, Michael, ich habe das in deinem Blog gelesen. Und dann hatten wir also einen tollen Nachmittag, wo wir über Philosophie und Konstruktivismus diskutiert haben. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich traue mich das auch mal hier anzusprechen. Also hier geht es wirklich um eine philosophische Grundposition, und die hat sich bei mir in den vergangenen Jahren geändert.
Wenn du, also Konstruktivismus sagt ja einfach nur, jeder baut sich die Welt im Wahrnehmen, im Verstehen, wie es ihm gefällt, sozusagen, um das mal zu reimen. Also für mich muss sozusagen der Tisch hier nicht auch derselbe Tisch sein wie für dich. Du könntest den anders wahrnehmen oder dass wir sagen, ein Hammer ist für mich ein Werkzeug, um Nägel in die Wand zu kriegen. Du nimmst einen Hammer wahr als eine Waffe. Sowas ist ja Konstruktivismus mal im ganz groben Sinne. Daneben gibt's ja noch sowas wie den naiven Realismus, dass man sagt, nee, Tisch ist Tisch, Hammer ist Hammer und das ist für alle gleich. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was in Abgrenzung jetzt der Performanzismus, wie hast du es genannt?
Genau. Ja, also man spricht bisher von Performativität, also gerade nicht einer geschlossenen Lehre, sondern eher einer Perspektive auf das Soziale. Also es hat noch keinen Ismus, weil es sozusagen einfach eine Verschiebung der Perspektive ist. Und du hast den Konstruktivismus schon ganz gut beschrieben. Also der Konstruktivismus sagt, versteht quasi das Gehirn als Computer, und wir konstruieren uns die Wahrnehmung der Realität selbst. Ja? Also sozusagen jeder sieht Dinge anders und sieht andere anders. Der radikale Konstruktivismus, Glasenapp, der sagt, wir können eigentlich gar nichts wissen, außer dem, was in unserem Gehirn ankommt. Ja, wir sind sozusagen alle völlig quasi vereinzelt in unserer Konstruktion. Ich kann mir nie hundertprozentig sicher sein, dass es dich überhaupt gibt, ja, sondern ich könnte auch in einer Matrix sein und das könnte einfach nur eine tolle Simulation sein. Und ich gehörte zum gemäßigten Konstruktivismus, der gesagt hat, ja, wir haben schon eine gemeinsame Realität, aber man schaut da aus verschiedenen Perspektiven drauf. Aber es ist eben genau das, eine Konstruktivistin, ein Konstruktivist wird immer auf die einzelne Person, auf das einzelne Gehirn gucken. Wie konstruiert das Gehirn eines Menschen oder auch einer Taube oder auch einer, einer Fledermaus, das ist ein berühmtes Beispiel aus der Philosophie. Kann sich ein Mensch vorstellen, wie eine Fledermaus wahrzunehmen? Nein, können wir nicht, weil wir bestimmte Sinne gar nicht haben, ja, Echolot und so weiter. Das heißt, dann kommt der Konstruktivismus quasi und sagt, es ist alles eine Konstruktion und dann können wir schauen, wie tauglich die Konstruktionen sind, wie gut sie sich, ich hätte fast gesagt, am Markt in der Realität behaupten, aber es ist eine sehr individualistische Sicht. Und ich glaube, sie ist falsch. Ich glaube, du hast es eben angesprochen, es macht einen Riesenunterschied, ob wir uns konstruieren, also inszenieren in einem Gespräch unter Freunden, in einem Date, in einem Bewerbungsverfahren am Arbeitsplatz, wenn du Professor bist an der Uni oder wenn ich Beauftragter bin in einem Vortrag nächste Woche wieder an einer Universität, da bin ich natürlich der gleiche Mensch und du auch, aber wir nehmen jeweils ganz instinktiv und ganz intuitiv andere Aspekte unserer Identität wahr. Ja, wenn wir nach dieser Folge uns mit unseren Frauen zu Kaffee und Kuchen treffen, ich freue mich schon riesig drauf, werde ich natürlich anders reden wie jetzt im Podcast und Videocast. Und ich hoffe, das versteht auch jeder. Das heißt nicht, dass ich dann ein anderer Mensch bin, sondern schlicht und ergreifend, dass ich die jeweilige Rolle ernst nehme. Ja? Selbst wenn wir uns im Spiegel betrachten, uns selber mit uns selber auseinandersetzen, ja, dann ist das, was wir sehen, ja, und jede und jeder wird das kennen, dass man in dem Spiegel, man zieht Grimassen oder guckt sich an oder so. Das heißt, es macht etwas mit uns. Wir setzen uns mit uns selber, wir inszenieren uns vor uns selber und gucken, ah, da ist ein Fussel oder Gott, jetzt habe ich silberne Haare, oh Gott, ja, dass sozusagen solche Themen uns dann auch wirklich beschäftigen. Und das ist quasi Performativität. Performativität würde sagen, es gibt keine isolierte einzelne Identität, sondern jede Identität wird immer sozial konstruiert. Das heißt nicht, dass sie gelogen ist. Das bedeutet auch nicht, dass sie sozusagen uneigentlich ist, sondern das Liebespaar oder die Kollegin, der Kollege am Arbeitsplatz sind jeweils die gleiche Person, aber sie zeigen sich ihre Identität in verschiedenen Inszenierungen. Und wenn sie das nicht können, wenn man da zum Beispiel übergriffig wird am Arbeitsplatz, ja, und meint, man dürfe hier sich, was weiß ich, sexuell bedienen und so, dann wird man zu Recht mächtig Ärger bekommen, weil das dann sozusagen eine Überschreitung der jeweiligen Rolle ist. Das hat da nichts zu suchen, sondern das sind quasi getrennte Räume. Und bitte halte dich jeweils an die Regeln, die in dem jeweiligen Spiel gelten. Das wäre sozusagen eine Folge des für Konstruktivismus wäre das nur eine Einschränkung. Was wollt ihr denn? Ich will ja nur erfolgreich meine Identität konstruieren. Performativität würde sagen, nein, du musst schon auch immer schauen, in welcher Situation du dich befindest und dich sozial adäquat in der jeweiligen Situation verhalten.
Hat das dann, könnte man sagen, eine Art vielleicht dynamischere Interpretationsebene, als was vielleicht mit dem zum Beispiel sozialen Konstruktivismus hätten?
Genau. Exakt. Okay. Weil schau mal, auch beim sozialen Konstruktivismus, der sozusagen guckt, wie verhalten sich verschiedene Konstruktivismen zueinander, wäre unser Gespräch nur ein Wettbewerb. Mhm. Jeder von uns konstruiert sich und wir kämpfen quasi miteinander, ja, du als BWLer, ich als Religionswissenschaftler, du als Alevit, ich als Protestant und so weiter und so fort, ja, beide als Familienvater. Wir würden quasi ständig wetteifern, wer von uns die Konstruktion gegen den anderen durchsetzt. Ich glaube aber, das ist nicht das, was passiert, sondern was passiert, ist ein Dialog. Wir wissen am Anfang immer nicht, wo das Gespräch endet. Wir haben vielleicht so eine ungefähre Vorstellung, aber wir haben kein Skript. Und das ist wie eine gemeinsame Entdeckungsreise. Ja? Also ich freue mich auch schon immer da drauf, weil sozusagen Dialog ja ein dynamisches Geschehen ist, ja, wo auch ein gegenseitiger Gewinn geschehen kann, wo nachher beide sagen können, ich habe mich weiterentwickelt und es kein Wettbewerb ist, ja, so nach dem Motto, wer hat höher gebaut?
Na, wir haben ja auch mal über Gegner und Feinde gewissermaßen gesprochen, ne? Selbst so ein, ich nenne das mal ein bisschen hochgestochen, intellektuelles Sparring, ja, selbst das findet ja nicht mal wirklich statt, aber ich meine, du schmeißt mir ja gewisse Informationen rüber, ich verarbeite die, ich drehe ein bisschen dran, schmeiß dir was zurück. Und ist wie so eine Art Tennismatch zwischen zwei,
ganz genau.
Wenn man es halt Gegner nennen möchte dann oder Mitspielern, wenn man vielleicht auf der Seite so guckt.
Ja. Ganz genau. Und ich frage ja immer sehr gerne, ja, und da müssen wir manchmal fast aufpassen, dass es nicht sozusagen ein Interview wird. Ja. Aber es ist tatsächlich so, weil es mich interessiert. Also mich interessieren Menschen, deswegen bin ich wohl auch Religionswissenschaftler geworden und Politikwissenschaftler, was ja quasi Wissenschaften vom Menschen sind, ja, wie verhalten sich Menschen, wie verhalten sie sich, warum? Und gerade aus der Perspektive von Neurowissenschaft, von Hirnforschung, würde ich heute ganz klar sagen, der Konstruktivismus eignet sich nicht zur Erforschung von Religion, weil Religion immer ein soziales Geschehen ist. Wenn jemand nur für sich selber glaubt, dann nennen wir die Person wahnsinnig, ja, wenn jemand sagt, ich bin irgendwie von der Gottheit Grinsuflatsch beauftragt, die ganze Welt zu erlösen, dann würden wir sagen, okay, die Person hat unter Umständen ein Problem. Sondern wenn, wird sich eine Person auch im religiösen Kontext immer in vorgefertigten Bahnen bewegen. Ja, das ist zum Beispiel Blumenberg, der das sehr deutlich macht. Der sagt, was Gott bedeutet oder was Messias bedeutet, muss man ja erstmal wissen. Und das sei einer der Gründe gewesen, warum Jesus Gott Vater genannt hat, weil Vater etwas ist, womit auch Leute, die die jüdische Tradition noch gar nicht kannten, intuitiv einen Zugang gefunden haben, was er meint, ja, zu einer liebenden, aber auch strengen Gottheit. Mhm. Finde ich ein ganz spannender Gedanke bei Blumenberg, der durchaus auch Glaubenszweifel hatte, aber der quasi gesagt hat, wir dürfen gar nicht so tun, als ob bestimmte Konstrukte selbstverständlich sind. Was soll denn der Begriff Gott eigentlich heißen? Was soll der Begriff Messias oder Apokalypse? Da brauchst du ja schon so viel Vorwissen, bevor du überhaupt dich in dem gleichen Bereich bewegen kannst. Und eine Performativität, würde ich sagen, genau so ist es. Selbst wenn jemand von sich behauptet, er habe ein Erlösungs- oder Offenbarungswissen, muss sich die Person immer in dem sozialen Feld bewegen, das schon da ist.
Okay, ich sehe mal wieder natürlich in meinem BWL-Hören da interessante Anknüpfungspunkte, die man vielleicht mit untersuchen kann. Also wir haben ja, Grüße gehen raus an meinen Kurs Social and Mobile Marketing, an dem wir gerade arbeiten. Dort ist aktuell nämlich der Auftrag, wirklich auf TikTok jeweils in Zweiergrüppchen erstellen seinen Account und produzieren sozusagen Content. Ja, das ist jetzt offensichtlich nicht allein die Prüfung, dafür gibt es keine Note. Auch unabhängig davon, wie viele Views und Klicks und hast du nicht gesehen. Es geht schon um ein wissenschaftliches Ergebnis und so weiter, Referat, Hausarbeit, Präsentation, das Übliche. Aber was wir machen, ist zum Beispiel, jede Woche, in der wir uns treffen, stellen die Grüppchen vor, was eigentlich passiert ist in der Zwischenzeit. Das heißt, die Videos werden analysiert, wie viele Likes sind da, wie viele Kommentare, in welche Richtung gehen die Kommentare, was war die Altersgruppe, wie viel hat man im Durchschnitt überhaupt gesehen und so weiter und so fort, was war Thema. Und das werten wir gemeinsam aus. Wir stellen dann Thesen auf, Hypothesen wäre jetzt ein bisschen zu quantitativ, das würde nicht funktionieren, aber zumindest Thesen auf. Was könnte man jetzt mit diesem Wissen anfangen? Und das ist super spannend zu sehen. Ich habe da auch schon mit einigen drüber gesprochen, weil mich das einfach so begeistert. Das ist ein super interessantes Ding, weil wir da drin eben Soziologie sehen, wir sehen BWL da drin, wir sehen sogar Politik und alles. Influencer und Influencer-Marketing bräuchte ich auch nicht erzählen. Das ist auch Fluch und Segen gewissermaßen, meistens mehr Fluch. Aber da sehen wir dann auch genau diese Darstellungen von: Was kann ich zum Beispiel sagen und was kann ich nicht sagen, was sich dann dynamisch zum Beispiel über die Zeit geändert hat? In meinem Grundkurs zeige ich zum Beispiel so ein bisschen skandalöse Werbung. Ich habe es bestimmt mal erwähnt, so Uhrenwerbung, wo da eben steht, wie eine Frau nur tickt richtig. Ja?
Krass.
Das ging durch.
Ja, das ja hat, Batman, wie gesagt. Ja.
Das ja. Hat niemanden gejuckt sozusagen, aber spätestens seit Social Media, wo natürlich auch, ich sag mal, das Netzwerk buchstäblich größer ist, ja, sehen wir natürlich den Effekt natürlich. Und das ist auch gut so. Also sowas sollte man wirklich nicht sagen. Aber das gibt sozusagen Punkte jetzt in die Richtung der Überlegung, ob das auch mit diesen neuen Ansätzen ganz praktisch und sinnvoll wäre. Habt ihr da, beziehungsweise, das scheint für dich ja auch kein komplett neues Thema zu sein. Du bist ja da irgendwie ein bisschen mit reingekommen. Wie siehst du die Entwicklung, gerade so in dem Feld, wo wenn du dir das zum Beispiel, du hast kurz im religiösen Kontext betrachtet, du machst ja aber auch viel mit Politikwissenschaften, abgesehen von den tausenden Büchern, die du natürlich noch mit dazu schreibst. Was meinst du, warum sind wir zum Beispiel noch eher auf der konstruktivistischen Seite, gerade wenn wir dieses Impression Management angehen und weniger in Richtung Performance, wie du das nennst?
Also ich habe tatsächlich ich unterrichte Berufs- und Medienethik am KIT Karlsruhe. Das ist der letzte Lehrauftrag, den ich unbedingt verteidigen will. Weil sozusagen auch zeitlich ist es natürlich immer schwierig, aber es ist mir wirklich wichtig. Zum einen, weil ich auch von den Studierenden immer wahnsinnig viel lerne. Ja, weil die sind natürlich allein von der Generation her viel näher dran. Oft Leute mit einer naturwissenschaftlichen Grundausbildung, die dann Wissenschaft, Medien, Kommunikation studieren. Also wirklich ein Traum. Ja, also da ist wirklich quasi, sie möchten Inhalte weiterbringen, sie möchten nicht nur verkaufen, aber sie wissen auch, dass sie natürlich einen Beruf erlernen müssen. Das heißt, da ist also die Spannung, auch die ethische Spannung ist da natürlich immer drin und sie fordern das auch ein, ich sag mal, aus der beruflichen Realität zu erzählen. Und da habe ich in einem Seminar, habe ich das sehr stark gemacht, den Begriff Prosument, kennst du das schon?
Ja, klar.
Ja, genau. Also, dass ich sage, genau im Bereich Medien, ihr erkennt auch Manipulationen, aber auch gute Arbeit, dann am besten, wenn ihr selber schon gemacht habt. Also, lasst uns Videos drehen, lasst uns podcasten, lasst uns Wikipedia-Artikel schreiben, lasst uns bloggen, ja. Nach Möglichkeit nicht nur für irgendwelche Digitalkonzerne, sondern für euch selbst. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dich auch einmal dazu motiviert habe, zu sagen, jetzt schauen wir mal deinen Namen in Perplexity AI, also mit einer KI nach. Ich glaube, wir haben sogar 2 oder 3 verschiedene KIs probiert. Mhm. Und da hast du entdeckt, wie brüchig das Wissen noch über dich war. Und dann haben wir ein kleines Webinterview auf meinem Blog gemacht, wo wir quasi einige Punkte auch mal klarstellen konnten, die die KIs jetzt sozusagen weiß, ja. Und das ist genau, wo ich hin will. Ich würde sagen, das ist eine fast spirituelle Übung, dass man nämlich sagt, wie werde ich eigentlich wahrgenommen im Netz? Will ich das wirklich anderen überlassen? Will ich das wirklich irgendwelchen Hatern oder russischen Blogs oder so Bots und so überlassen? In meinem Fall, ich habe gar nicht die Wahl. Ich werde mit so viel Hass und Hetze zugeschüttet, dass ich sozusagen mir darüber Gedanken machen muss, wer bin ich denn selber und wie will ich selber wahrgenommen werden und welche Auszeichnung nehme ich an und welche lehne ich ab oder welchen Vortrag halte ich, welches Thema wähle ich
und so weiter. Das hat ja auch viel Symbolkraft.
Das hat alle Impressions. Genau. Also verstehst du, du hast es vorher gesagt, Watzlawick, ich kann nicht nur nicht kommunizieren, ich kann mich auch nicht inszenieren. Als ich mich aus X zurückgezogen habe, weil ich gesagt habe, X geht halt gar nicht mehr. X ist wirklich eine Katastrophe geworden unter Elon Musk, das frühere Twitter. Gab es Leute, bis jetzt ist wieder einer aufgetaucht bei mir auf dem Blog, der Dom, es interessiert mich gar nicht, dass sie nicht mehr auf X sind, aber ich muss ihnen das unbedingt sagen, was ich total toll finde. Ja, also Grüße gehen raus an der Dom, der über mehrere Kommentare hinweg erklärt, dass einen das nicht interessiert, dass man nicht mehr da ist. Das zeigt sozusagen ja schon das Paradox, ja, wenn ich sozusagen, selbst wenn ich mich wo rausnehme, wird mir das als quasi als Move als vorgehalten. Ich kann also mein Leben nicht mehr nicht inszenieren, sondern die Frage ist nur, bleibe ich mir selber treu, meiner Familie, meinem Team, dem Land Baden-Württemberg, den Parteien, den Fraktionen, die mir ihr Vertrauen schenken, oder mache ich das eben nicht? Ja, wir haben ja gerade die Debatte über das Zerbrechen der Ampel, ja, wo es genau auch darum geht. Auf der einen Seite gibt es den Vorwurf an Christian Lindner, das war alles geplant. Und er hat umgekehrt dem Bundeskanzler Scholz vorgeworfen, das sei eine Entlassungsinszenierung gewesen. Also da haben wir es genau quasi diese Fragen. Und das ist mir sehr wichtig, das den Studierenden rüberzubringen und zu sagen, egal in welchem Beruf ihr arbeitet, und ich hoffe natürlich, dass es ein Beruf ist, hinter dem ihr auch ethisch, inhaltlich stehen könnt, aber ihr müsst verstehen, wie Inszenierung funktioniert, denn jede Person, die mit Medien arbeitet, die Videos produziert, die Texte produziert, die Reden produziert, befindet sich nicht im Bereich des Konstruktivismus, sondern im Bereich der Performativität.
Okay. Ja, das ist wieder mal was mega Spannendes. Also mir tun sich da auch häufig Grenzen auf, wenn ich überlege zum Beispiel, wie funktioniert das in der Markenkommunikation zum Beispiel oder zwischen den Unternehmen allgemein. Denn den Fehler, den wir ja häufig machen, ist immer vorzuwerfen, die sind alle immer super unauthentisch und so weiter. Und ich glaube, das bringt uns halt auch nicht so weit. Es gibt auch viele Kritiken an diesen Arbeiten, die sich um Irving Goffman und so weiter drehen, dass das ganze Leben eigentlich nur ein Theater ist. Das hat man auch häufiger wissenschaftlich kritisiert und dann auch dargestellt, warum und wann das vielleicht nicht der Fall ist. Aber der Punkt bleibt ja bestehen. Wir machen das von Natur aus. Also es liegt uns gewissermaßen im Blut. Man sieht das ja wieder mal an Menschen, zum Beispiel, die irgendwo neurodivergent sind, häufig auf dem Autismus-Spektrum, die das gar nicht können. Die können das nicht. Heißt, die sind zu jeder Gelegenheit, eigentlich in jeder Situation, so wie sie sind, weil sie diese soziale Anpassung einfach eben im Zuge ihrer Kondition nicht können und nicht machen können.
Und ich meine, das ist genau der Punkt, den wir doch auch gerade erleben, was Medien angeht, Tagesschau zum Beispiel, Nachrichtenmedien, aber auch Politik. Die Marken treten zurück und die Personen treten nach vorne. Ich bin wirklich fasziniert, wie schnell das geht. Ich gehe beispielsweise davon aus, dass die SPD eher mit Boris Pistorius antreten wird, als mit Olaf Scholz. Schlicht und ergreifend, weil auch die Abgeordneten der Fraktionen und ihre Mitarbeitenden und die Parteibasis, die Plakate kleben soll, dann eben sagen, wer hat denn die besseren Chancen? Wir haben eine unglaubliche Personalisierung von Politik, wo plötzlich Beliebtheiten ganz entscheidend dazu beitragen, wer Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird. Das finde ich unglaublich
faszinierend. Das sind amerikanische Verhältnisse.
Amerikanische Verhältnisse oder auch Werbung. Ich war jetzt auf dem Medienkongress des Landes, habe dort auch gesprochen, Tatort TikTok auf einem Panel, aber da war zum Beispiel auch Robin Alexander jetzt von der Welt und da ging es drum, darf ein Journalist, eine Journalistin eine Agenda haben, ja? Es gibt ja dann die einen, die sagen, nein, nur objektiv beobachten und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ja, besser transparent damit umgehen, was man selber will. Und er hat also ganz stark vertreten, wenn sie Menschen erziehen wollen, dann werden sie Erzieherin oder so, aber kommen sie nicht in den Journalismus. Und das fand ich ironisch, weil der Mann arbeitet für Axel Springer. Und Axel Springer ist ein Konzern mit massiven Interessen. Und Döpfner zum Beispiel hat ja auch schon den Bildchef, den damaligen, aufgefordert, zum Beispiel die FDP zu pushen. Also das heißt, zu sagen, es gäbe einen Journalismus ohne, das ist so wie wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler behaupten, sie hätten keine Interessen. Nein, schon die Tatsache, was sie erforschen und in welchem Auftrag sie es erforschen, da sind natürlich auch Werturteile und Interessen eingebaut. Und ich finde es viel besser, das transparent zu machen und darüber zu sprechen, als es zu leugnen und zu sagen, die anderen sind quasi, die haben Interessen, aber ich stehe da drüber, ich bin der Objektive und habe sowas gar nicht. Ganz spannende Debatte. Mhm. Und da siehst du quasi, würde ich auch wieder sagen, es gibt kein Nicht-Inszenieren. Wenn jemand behauptet, er inszeniert sich nicht, dann würde ich sagen, Alarm, Alarm, die Person inszeniert sich. Und zwar so, indem sie andere oder sogar sich selbst darüber täuschen will.
Ja, das ist das große Problem, was wir auch in den Unternehmen sehen. Wenn wir Menschen, die im Grunde ein großes Maul haben, Fähigkeiten zuordnen, die sie wahrscheinlich gar nicht haben. Also Menschen, die halt besonders laut sind oder, was ich auch manchmal doof finde, charismatisch einfach nur rüberkommen oder als charismatisch bekannt sind. Sicherlich, das braucht man im Leben. Braucht man häufiger sogar, gerade im zum Beispiel Kundenkontakt und so weiter. Aber wenn wir halt sehen, jemand ist besonders gut darin, irgendwie mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klarzukommen oder die gut rumzubefehligen, naja, dann kommen wir leicht auf die Idee, vielleicht kommen, befördern wir oder wir setzen die Person für bestimmte Dinge ein. Ich denke mal wieder an so eine Trump-Figur etwa. Man kann über den Mann sagen, was man will, aber er schafft es ja auch, gewisse Menschengruppen hin zu sich zu holen. Ja, das sind natürlich auch immer sehr spezielle Menschen, aber aktuell machen wir uns nichts vor, scheint das die Mehrheit in den USA zum Beispiel zu sein. Dann ordnen sie ihm automatisch auch Kompetenzen zu, die er bewiesenermaßen nicht hat, genau. Mehrfach bewiesenermaßen nicht hat. Und das ist auch etwas, was wir von anderen Menschen aber gleichzeitig nicht erwarten können, dass sie meinetwegen Expertinnen und Experten sind in, weiß ich nicht, Impression Management oder irgendwie psychologischen Konzepten. Das ist ja dein großes Gebiet eigentlich, ja. Ne? Ja. So mit den Verschwörungsanhängern.
Ich glaube, wenn du Lust hast, haben wir damit schon die nächste Folge. Dann machen wir doch Donald Trump. Ich vertrete die Zukunftsangst-These, die werde ich jetzt auch an der Uni vorstellen, schon seit längerem arbeite ich da dran, aber wie funktioniert quasi Rechtsdualismus, Rechtspopulismus, warum ist das so erfolgreich, warum wollen die Leute, dass jemand wie Donald Trump das soziale Feld zerschlägt, du erinnerst dich, das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, wir sollen uns in bestimmte Rollen einfügen, jetzt kommt einer und sagt, ich mache diese Rollen kaputt und ich stelle frühere Rollen wieder her, ja, Männer werden wieder echte Männer sein, Frauen wieder echte Frauen, quasi ein Tradwife-Ansatz für die gesamte Politik, sehr gefährlich, ich halte das für, also wir werden in den nächsten Jahren noch mit den Ohren schlackern, was da alles passiert. Wenn du Lust hast, schauen wir uns das an. Wirtschaftskompetenz, ob Zölle Inflation wirklich senken und auch warum Donald Trump trotzdem erfolgreich ist. Hast du Lust?
Finde ich sehr toll.
Also wir hatten da jetzt noch nicht drüber gesprochen, was wir das nächste Mal machen, aber
wir sind authentisch.
Wir sind authentisch, das ist alles sozusagen reflektiert, inszeniert und jetzt sozusagen, ihr hattet alle genügend Zeit zu flüchten. Ja,
aber noch 3 Sekunden.
3 Sekunden, ja genau, flieht ihr Narren, wie Gandalf, den habe ich Anfang schon mal zitiert, gesagt hat, aber wir sind ein bisschen über der Zeit und deswegen würde ich jetzt quasi diesmal ausnahmsweise mit einem Gedicht schließen. Also ich habe ein einziges Mal bisher öffentlich ein Gedicht vorgetragen, Die Feuer des Hasses. Das war ein Wagnis, es kam sehr gut an beim Publikum. Und jetzt vor kurzem ist ja inzwischen auch, du hast mir geholfen, es sozusagen auch aufzunehmen und online zu stellen. Jetzt in dieser Woche ist es tatsächlich passiert, dass ein geschätzter Kollege, der Mathieu Coquelin, Sozialarbeiter, Wissenschaftler, wirklich ein überaus kompetenter Kollege, plötzlich gesagt hat, ja, von dem Michael da in seinem Gedicht, da ist eine Zeile, die habe ihn besonders bewegt, ja, ich bin kein Optimist mehr, aber habe noch Hoffnung. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass man manchmal offensichtlich mit einem Gedicht etwas aussagen kann, was man mit einem reinen Sachtext nicht aussagen kann. Das ist ein Wagnis und es wird Leute geben, die sagen, Wissenschaftler sollten nicht dichten, ist mir aber Wumpe, weil ich wirklich der Auffassung bin, dass wir manchmal durch die strenge Form und durch das Bearbeiten von Worten Gedichte eine eigene Form der Medialität sind, die eigentlich auch in die Wissenschaft gehört. Ich glaube, dass wir aufhören sollten, zwischen vermeintlich harter Wissenschaft und vermeintlich weicher Poesie, sondern dass es Zwischenformen gibt, die sagt, ich kann auch hier in dem Fall Performativität statt Konstruktivismus, ich kann zum Beispiel auch eine philosophische Diskussion auch in Gedichtform vortragen.
Ein kreatives Outlet an der Stelle auch für dieselben wissenschaftlich fundierten Gedanken. Warum nicht?
Genau. Also hätte ich jetzt vielleicht noch nicht gemacht, solange ich noch keinen festen Job hatte, aber jetzt ist es mir egal, ja. Und alle Gelehrten da draußen, die darüber die Nase rümpfen, den schicke ich ein Bussi. Also, das Gedicht lautet Performativität statt Konstruktivismus. Es ist geschrieben für Blume und Inge und viele der Worte, die vor allem Inan verwendet hat, werdet ihr jetzt hören. Wer es war nicht abgesprochen, also zum Beispiel Wahrnehmung oder sogar Theater. Wir haben nicht vorher gesprochen, er hat das vorher noch nicht gesehen, sondern ich habe einfach gedacht, ich bringe das mal in den Podcast ein. Also.
Bühne frei.
Ja. Du baust dich nicht einsam, bist nicht nur Konkurrent. Freundliche Blicke sind heilsam, statt einsamer Gier, die verbrennt. Du bist kein Konstrukt aus todgrauem Stein, nicht gefertigt, sondern geboren in jeder Sekunde. Deine Identität sozial inszeniert zu lebendigem Sein, Liebe als Wahrnehmung, nicht nur als Runde. Gib in die KI mal prompt deinen Namen, spür durch Generationen die Weite der Zeit. Bestimme selbst deinen Medienrahmen, denn Hetze killt Dialog, führt in Einsamkeit. Schau, zu viel an ich zerstört Koalitionen, weil Geschichten doch nur in Beziehung gelingen. Familie, Ritual und Theater sich in Bitcoin nicht lohnen. Gemeinsam ist die Musik des Lebens, des dennoch zu singen. So, jetzt lassen wir hier die Musik am Ende spielen.
Ich werde auch ganz bestimmt keinen Klatschsound von einem Stadion mit einbauen an der Stelle.
Oh nein, oh nein. Ja, genau. Großartig. Also schreibt uns, ob das okay war, dass man auch mal in Gedichtform, aber schreibt nicht zu positiv, sonst kann es euch passieren, dass das öfter vorkommt.
Den Text stellst du natürlich auch noch
zur Verfügung. Den Text stelle ich online und genau, dass Leute auch sagen können, ist ein guter Weg oder passt gar nicht. Aber ich denke, bei Blume und Inge, wir probieren ja einfach immer mal wieder was Neues aus.
Das ist unser Probierpodcast.
Das ist unser Probierpodcast. Und lassen wir uns nicht verbieten, so viel Inszenierung von Innovation muss sein.
Denke ich auch.
Nächste Mal Trump?
Auf jeden Fall.
Also dann werde ich wieder fragen oder sagen, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.